das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Jens Riva.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Man mag zwar annehmen, dass europäische Digitalgesetze kaum jemanden vom Hocker hauen, allerdings US-Präsident Trump und US-Tech-Riesen wie X bringen sie so sehr in Fahrt, dass ihre Beschwerden über die EU immer rauer im Ton werden. Trump positionierte sich jetzt, wie schon in der nationalen Sicherheitsstrategie, betont gegen Europa. Eine vergangenen Freitag verhängte Geldbuße der Europäischen Union gegen die Plattform X hält Trump für fies. Die EU sei auf einem falschen Kurs, kritisiert der Präsident, ohne konkret zu werden. Und das sei sehr schlecht für die Menschen. Die strengen digitalen Regeln in der EU stören ihn schon lange. Doch die EU gibt nicht nach. Nun hat sie erneut Ermittlungen gegen den nächsten US-amerikanischen Tech-Giganten Google eingeleitet. Nicolas Vodonarakis.
Wer hier fragt, kriegt Antworten. Googles KI fasst es bequem zusammen. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Die künstliche Intelligenz durchsucht dafür fremde Webseiten, Quellen, Texte. Dieser KI-Modus gerät nun ins Visier der Europäischen Kommission. Der Verdacht, die Nutzung Inhalte Dritter, sei rechtswidrig. Denken Sie an KI-Inhalte in ihren Zusammenfassungen, oft erstellt ohne Zustimmung oder Vergütung und möglicherweise auch mit Bruch von Urheberrecht. Deswegen waren wir alarmiert und deshalb haben wir heute Ermittlungen gegen Googles KI-Praktiken eingeleitet.
We have opened an investigation into Google's AI-related practices.
Google nutze bei der KI-Anwendung seine Marktmacht aus, so der Vorwurf der europäischen Wettbewerbshüter. Es geht zum zweiten Mal in kurzer Zeit gegen einen großen US-Tech-Konzern. Bereits vergangene Woche verhängte die EU eine Strafe gegen Elon Musks Mitteilungsdienst X. Der Grund: Verstöße gegen in Europa geltendes Recht in Sachen Transparenz. Die Strafsumme: 120 Millionen Euro. Die Antwort an Brüssel von Musk war deutlich. Abolish the EU, schafft die EU ab. Und auch der US-Präsident hatte auf Nachfrage zur Strafe spontan schon eine Meinung.
Oh, that's a nasty one.
Bah, das ist frech. Elon hat mich deswegen heute noch nicht um Hilfe gebeten. Ist eine harte Sache. Ich denke, das ist falsch. Europa muss sehr aufpassen.
Europe has to be very careful.
Immer wieder schießt er in diesen Tagen gegen die EU, sie sei von schwachen Leuten regiert. Und stellt sich gleichzeitig vor seine US-Tech-Chefs. Und die bleiben ihm treu, wie schon dieses Treffen im September zeigt. Auch Google war da. Wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen. Danke für Ihre Führung. Und so wird die Frage von Gesetzgebung in Europa, ob Brüssel das will oder nicht, auch zu einer geopolitischen. Die USA stellen ganz unverhohlen Erleichterungen bei Importzöllen auf Stahl in Aussicht, wenn man sich bei der Plattformregulierung zurücknehme. Handel gegen Gesetz. Alexandra Gese sitzt für die Grünen im EU-Parlament und sagt, das dürfe Brüssel auf keinen Fall beeindrucken. Im Gegenteil.
Wir haben klare Regeln für die Online-Welt, wir haben klare Regeln für das Internet und meiner Meinung nach haben wir sie in den letzten anderthalb Jahren schon viel zu wenig durchgesetzt.
Und auch der Kanzler wird heute deutlich.
So wie deutsche und europäische Unternehmen in Amerika die dort geltenden Gesetze zu befolgen haben und gegebenenfalls mit sehr drakonischen Strafen belegt werden, genauso haben amerikanische Unternehmen in Europa die hier geltenden Regeln zu akzeptieren.
Bestätigen sich die Vorwürfe gegen Google, droht ein saftiges Bußgeld bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes.
Wie kann die EU sich gegen die digitale Übermacht der US-Konzerne durchsetzen? Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Europaabgeordneten Andreas Schwab von der CDU sprechen. Er ist Sprecher der konservativen EVP-Fraktion für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Guten Abend, Herr Schwab.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Herr Schwab, finden Sie es nicht praktisch, wenn Sie eine schnelle Antwort beim Googlen bekommen?
Natürlich ist es praktisch, aber nicht alles, was praktisch ist, ist rechtmäßig. Und nicht alles, was praktisch ist, muss deswegen einfach auch langfristig so praktisch bleiben.
Wenn Sie schon langfristig ansprechen, die EU hat ein Verfahren gegen Google jetzt eingeleitet. Bei X hat es ganze 2 Jahre gedauert, bis jetzt eine Geldstrafe verhängt wurde. Kann es sich die EU leisten, Stichwort langfristig, Google auch noch so viel Zeit zu lassen?
Also bei Google hat die Europäische Kommission ja bereits eine ganze Reihe von Strafen verhängt, eine ganze Reihe von Verfahren erfolgreich zum Abschluss gebracht. Das nun neu eröffnete Verfahren, bei dem dieser im Fragemodus verfasste einleitende Teil über künstliche Intelligenz betroffen ist, wird ja deshalb eröffnet, weil damit ganz entscheidend in das Urheberrecht von Verlegern, von Zeitungen eingegriffen wird, die gewissermaßen diese Fragen vorbereitet haben, aber bei der Beantwortung der Fragen nicht entlohnt werden. Und das ist eine offene Frage, wo neu ermittelt werden muss. Dieses Werkzeug gibt es erst seit kurzer Zeit.
Aber dauert das jetzt auch wieder 2 Jahre und in diesen 2 Jahren kann Google eben weiter Informationen auswerten und damit die KI füttern, trainieren?
Das ist eben neu, denn das Gesetz über digitale Märkte, das wir vor 3 Jahren beraten und beschlossen haben, sieht eben anders als in der Vergangenheit vor, dass die großen Gatekeeper sich an bestimmte Regeln halten müssen und wenn sie sich an diese Regeln nicht gehalten haben, sofort strafenfällig werden. Früher musste man immer alles im Detail nachweisen und das hat viel Zeit gekostet, war kompliziert. Mhm. Dieses Verfahren haben wir für die Europäische Union jetzt verkürzt, im Interesse der Nutzer und im Interesse derer, die Inhalte zur Verfügung stellen.
Mhm. Wenn Elon Musk die EU abschaffen will, wenn Donald Trump wettert, Europa müsse vorsichtig sein, perlt dieser sehr raue Ton eigentlich an Ihnen ab?
Also wir müssen vorsichtig sein als Europäer, weil natürlich die offene Gesellschaft mit Gefahren konfrontiert ist, die nicht einfach
also
zu
übergehen
sind. Nein, er hat nicht recht, weil wir sind vorsichtig und deswegen können wir uns auch das Selbstbewusstsein erlauben, hier die Gesetze anzuwenden, die wir in Ruhe und mit guter Überlegung beschlossen haben.
Jetzt ist es ja aber eine Frage der Balance. Deshalb die Frage an Sie, ist es denn klug von der EU, gerade jetzt sehr selbstbewusst, wie Sie sagen, einen Streit mit den Amerikanern vom Zaun zu brechen? Denn wir sind ja immer noch, heißt es immer wieder, hören alle immer wieder, noch sehr abhängig von den USA und zwar in vielerlei Hinsicht.
Naja, also wir müssen schon das Selbstbewusstsein behalten, Rechte bei uns durchzusetzen, die im Gesetz verankert sind. Die Europäische Kommission hat sich ja ein Stück weit auch Zeit gelassen. Sie hat ja auch den richtigen Moment abzuwarten versucht. Aber Sie haben ja in Ihrer Einleitung schon darauf hingewiesen, es hat in einigen Verfahren ohnehin lange gedauert. Und irgendwann kommt eben der Moment der Wahrheit für jeden Bürger, aber eben auch für jede große Plattform. Und für X ist er eben jetzt gekommen. Da müssten wir jetzt einfach auch durch und erklären, dass es hier nicht um eine Strafe gegen Herrn Musk geht, sondern um die Intransparenz dieser Plattform, die ja die freie Meinungsäußerung in Europa erhalten soll.
Wie realistisch ist dieser Gedanke eines digital souveränen Europas, möglicherweise auch mit eigenen Dienstleistern, unabhängig von diesen großen Tech-Riesen? Oder ist das eigentlich gar nicht realistisch? Es muss irgendwas dazwischen geben.
Nein, das Ziel sollte da sein. Wir wollen in Europa mehr digitale Dienste auch zu Hause hergestellt wissen. Aber es ist am Ende eine Marktfrage. Und Europa ist eben eine Europäische Union aus 27 Mitgliedstaaten. Da haben wir eine ganze Reihe von Bereichen, wo wir Nachholbedarf haben, wo der amerikanische Markt einfach schneller Investitionen ermöglicht und Innovationen schneller auch in den Markt hineinlässt. Da wollen wir, und da ist die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja auch dran, da wollen wir besser werden. Und die Unternehmen in Europa sind auf dem Weg. Es gibt beispielsweise bei mir im Wahlkreis in Freiburg ein Start-up, Black Forest Labs. Das hat sich in den vergangenen Monaten sehr, sehr positiv entwickelt. Also wir haben Fähigkeiten in Europa, in Deutschland. Wir müssen sie nur ermöglichen, indem wir den Binnenmarkt wirklich herstellen und sicherstellen, dass Europa der Absatzmarkt für europäische Unternehmen wird, der er für internationale, für amerikanische Unternehmen bereits ist.
Und jetzt ist es ja so, Chatbots werten auch Zeitungsartikel aus, die für uns Nutzer hinter einer Bezahlschranke sind, also aufwendig recherchierte Inhalte, die aber von der KI ausgewertet werden und dann kostenlos zu lesen sind. Wie viel sollten Google und Co. dann Ihrer Meinung nach einem Medium fairerweise bezahlen?
Ja, da haben Sie das Schlüsselwort jetzt schon selber gesagt, Frau Wellmer. Fairerweise ist natürlich etwas, was die Politik nicht entscheiden kann. Das müssen in der Regel Gerichte machen. Denn ich kann den Wert der Leistungen, die die Verleger hier anbieten, nicht bewerten. Ich kann nur beurteilen, dass Google sie eben konsequent nutzt. Das mag dem einzelnen Google-Nutzer auch was bringen, aber es nutzt ihm natürlich nur etwas, wenn diese Inhalte langfristig verfügbar bleiben. Wenn die Verleger nach und nach weiter ihre Arbeit einschränken, weil sie keine Verdienstmöglichkeiten mehr haben, dann ist es ein Spiel auf Zeit. Und ich möchte schon gerne, dass auch meine Kinder in 20 oder 30 Jahren noch Inhalte finden, die gut recherchiert sind. Und darauf müssen wir jetzt achten.
Sagt Andreas Schwab, Sprecher der EVP-Fraktion für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Schönen Abend, Frau Wellmer.
Tja, und auch in der Diskussion eine Digitalsteuer für Tech-Unternehmen, die in Europa große Umsätze machen, aber kaum Steuern zahlen. Könnte die helfen? Dazu die Meinung von unserem Brüssel-Korrespondenten Christian Feld.
Um es klar vorweg zu sagen, wenn die Europäische Union jetzt vor den USA einknicken würde, können wir den ganzen Laden auch langsam dicht machen. Aber der Reihe nach. Ich finde die Geschichte vieler US-Unternehmen nach wie vor faszinierend. War selber mehrfach im Silicon Valley. Aus einer Mischung aus Hippie-Kultur, Wagemut und viel Geld vom Militär sind dort einzigartige Ideen entstanden. Produkte und soziale Netzwerke, die ich nutze, auch weil mich Alternativen bisher nicht so richtig überzeugt haben. Zu dieser Erfolgsgeschichte gehören jedoch auch Grenzüberschreitungen und unfaire Methoden. Und deshalb finde ich es nur richtig, dass die EU Regeln aufgestellt hat für den eigenen attraktiven Binnenmarkt. Wer sich nicht daran hält, muss eben mit empfindlichen Strafen rechnen. Dabei ganz wichtig, es gibt keine EU-Gesetze speziell für US-Unternehmen. Es trifft aber häufig US-Unternehmen, weil sie so mächtig sind. Doch es ist mehr als ein Konflikt zwischen EU-Kommission und Google, Meta, Apple. Die US-Regierung von Donald Trump rührt einen üblen Verhandlungscocktail an und gibt sich nicht mal Mühe, das zu verschleiern. Ganz offen heißt es, schleift eure Digitalgesetze ab, dann können wir vielleicht bei den Stahlzöllen weiterkommen. Das ist nicht das übliche Geschacher bei Verhandlungen. Die Drohungen sind so fundamental, dass die EU hart bleiben sollte, aus zwei Gründen. Erstens, europäische Digitalunternehmen brauchen faire Bedingungen. Europäische Verbraucher haben einen Anspruch, dass ihre Rechte geschützt sind. Und der zweite Grund, warum die EU nicht einknicken sollte, es wäre eine politische Bankrotterklärung.
Die Meinung von Christian Feld. Vor Wochen schon haben die USA Schiffe in die Karibik entsandt, sogar einen Flugzeugträger. Und dabei ist es nicht geblieben. Immer wieder hat die US-Marine venezolanische Boote angegriffen. Mehr als 80 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Offizieller Grund: Kampf gegen den Drogenhandel. Inzwischen droht Trump sogar mit Bodentruppen. Seinen Kurs unterstützt die venezolanische Oppositionelle Machado. Sie soll morgen eigentlich den Friedensnobelpreis erhalten. Nur, ob sie bei der Verleihung anwesend sein wird, das ist ungewiss. Genauso wie ihr aktueller Aufenthaltsort. Unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse berichtet mit Unterstützung von Kollegen in Venezuela. Denn die internationale Presse bekommt seit anderthalb Jahren kein Visum für das Land.
Adriana muss genau aufpassen, was sie sagt. Die Journalistin berichtet aus Caracas über Armut, soziale Probleme und jetzt auch noch über die US-Kriegsflotte vor Venezuela. Auf Instagram postet sie auch, was ihr die Menschen sagen oder eben nicht. Film mich nicht, das hören wir immer wieder. Dazu sage ich lieber nichts. Wir haben große Angst. Ich habe manchmal Angst, dass mir jemand etwas sagt, für das er später festgesetzt werden könnte. Aber das darf einen als Journalistin nicht lähmen. Wir müssen doch die Realität zeigen. Die Realität, sagt Adriana, sei der Mindestlohn von einem halben US-Dollar im Monat. Die hohen Preise, die lächerlichen Gehälter, der Überlebenskampf. Und jetzt Weihnachten vor der Drohkulisse. US-Präsident Trump lässt Kriegsschiffe und Soldaten auffahren, mutmaßliche Drogenboote samt Besatzung abschießen. Und hat ihn, Venezuelas autoritären Machthaber Maduro, zum Drogenkartellchef erklärt, um Druck aufzubauen. Doch auch, wenn sich viele in Venezuela politischen Wandel wünschen, militärische Schläge fürchten sie. Das ist eine ständige Unsicherheit. Im Raum steht die Frage, ob es einen Regierungswechsel gibt. Die Frage ist, ob es dabei Probleme gibt. Ich denke, wir brauchen einen Wandel. kommt nun doch ihr Moment? Oppositionspolitikerin Maria Machado lebt seit 1,5 Jahren im Untergrund. Sie wäre wohl Präsidentin, wäre die letzte Wahl fair und frei gewesen. Morgen soll Machado den Friedensnobelpreis erhalten. Doch ihre Pressekonferenz in Oslo heute wird abgesagt. Unklar bleibt, ob sie Venezuela überhaupt verlassen hat. Am Abend Demo gegen die Preisträgerin. Die konservative, marktradikale Politikerin ist umstritten. Sie hat die USA eingeladen, ihr Land anzugreifen. Der Preis wird an eine Kriegstreiberin vergeben. Tatsächlich sucht Machado den Schulterschluss mit Donald Trump, bietet der US-Wirtschaft offensiv Venezuelas Erdöl an und befürwortet die US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenkuriere. Diese Toten sind die Verantwortung von Maduro. Im Internet kursieren inzwischen Bilder von angeschwemmten Leichen, womöglich Opfer der US-Angriffe. Warum rechtfertigt die Nobelpreisträgerin das? Machado weiß, dass Trump ein Ego hat, das ihr nützen kann. Sie braucht ihn, um Ziele der venezolanischen Opposition zu erreichen. Deshalb sucht sie so stark die Allianz mit Trump. Journalistin Adriana will lieber nicht über Machado reden. Das staatliche Fernsehen zeigt Pro-Maduro-Demos. 5.600 Soldaten werden neu vereidigt, während sie sich Normalität wünscht. Dass wir ganz normale Probleme haben, die nicht autoritär gelöst werden. Auch sie fragt sich, ob ein Wendepunkt gekommen ist oder ein weiteres Krisenkapitel.
Marie-Christine Böse in Mexiko. Marie-Christine, gibt es denn mittlerweile Informationen, wo sich Maria Machado aufhält?
Also wir wissen noch nicht, wo sie sich aufhält. Das Nobelpreiskomitee wirkte noch heute Morgen relativ sicher, dass sie auftreten wird. Deswegen gingen wir davon aus, sie sei aus Venezuela ausgereist. Ihre Wahlkampfleiterin, ihre ehemalige, sagte immerhin, sie könne sich nicht vorstellen, dass Machado langfristig im Exil leben würde. Dazu sei sie zu dankbar für das Vertrauen, das ihr die Menschen in Venezuela entgegengebracht hätten. Und ja, eine Ausreise wäre für sie äußerst brenzlig, denn das venezolanische Regime überhäuft sie ja mit allen möglichen Vorwürfen, zum Beispiel Aufstachelung zu Hass und Terrorismus. Das heißt, wenn sie einmal aus dem Land raus ist, wäre eine Rückkehr für sie wahrscheinlich unmöglich oder nur unter sehr hohem persönlichen Risiko, dass sie festgenommen wird.
Mhm. Aber nun mal angenommen, sie reist tatsächlich nach Oslo. Was für Folgen würde das haben für sie? Das hast du gerade schon so ein bisschen erwähnt, aber auch für ihre Anhänger.
Ja, ihre Bewegung könnte deutlich geschwächt werden. Das ist dieses Jahr eigentlich auch schon passiert. Also Machado konnte sehr viele Monate nicht öffentlich auftreten. Die Unterdrückung, die Repression des Staates funktioniert letztendlich. Also es kann sein, dass Machado deswegen vorhatte, den Preis in Oslo entgegenzunehmen, um nochmal ein Schlaglicht auf Venezuela zu werfen, um aufmerksam zu machen auf die Lage dort. Aber das wäre natürlich sehr riskant und zweischneidig. Denn wie erwähnt, es wäre für sie sehr riskant. Gleichzeitig ist sie eben das Gesicht der venezolanischen Opposition derzeit. Also quasi ihre Ausreise könnte die Bewegung vor Ort schwächen, wenn US-Präsident Trump tatsächlich Venezuela attackiert, Maduro wackelt, geschwächt wird, würde sie fehlen eben als Anführerin und als Kopf. Es gäbe also auch gute Gründe für sie, einfach in Venezuela zu bleiben.
Marie-Christine Böse, vielen Dank nach Mexiko. Dankeschön. Und zurück nach Deutschland, wo der dringend herbeigesehnte Wirtschaftsaufschwung noch längst keine runde Sache ist. Im Gegenteil, auch der Maschinenbau, bekanntlich das industrielle Rückgrat des Landes, schrumpft jetzt schon im dritten Jahr nacheinander. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer rechnet für dieses Jahr mit einem Produktionsrückgang von 5%. Und wo Produktion runtergefahren wird, fällt eben auch weniger Arbeit an. Das bedeutet oft Kurzarbeit oder Entlassungen. Aber es gibt sie noch, die Firmen, die auch Positives zu vermelden haben. Fabian Siegel.
Ihre Maschinen sind teuer, aber auch innovativer als die der Konkurrenz. Das ist zumindest der Anspruch des Verpackungsanlagenbauers Optima aus dem baden-württembergischen Schwäbisch Hall. Diese Anlage hier etwa soll für einen Großkunden vollautomatisch Sonnencremeflaschen zusammensetzen und befüllen. Eine Maßanfertigung. viel Tüftelarbeit. Aber genau darum gehe es, sagen sie hier. Innovativ sein, schneller als die Konkurrenz, auch aus China. Das große Projekt im Moment, Maschinen für plastikfreie Verpackungen.
Das Motto ist immer, einen Schritt voraus zu sein. Und genau darum geht es hier in diesem Fall auch wieder, neugierig, mutig in diese Themen hereinzugehen und natürlich dann der Welt zu zeigen, was wir können und daraus ein weltweites Geschäft zu machen.
Bislang geht die Strategie trotz hoher Standortkosten auf. Optima hat im vergangenen Jahr 100 neue Stellen geschaffen. Ganz anders, gut 60 Kilometer entfernt auf der Schwäbischen Alb. Der Maschinenbauer Voith in Heidenheim kündigt am Nachmittag an, 2500 Stellen abbauen zu wollen, vor allem in Deutschland. Als Grund nennt das Unternehmen hohe Energie- und Arbeitskosten, Bürokratie und zu viele Regularien.
Wir sehen, dass wir natürlich in den Kosten gerade unserer deutschen Werke heute auch aus den Standortnachteilen nicht wettbewerbsfähig sind. Wir müssen dort an die Kosten, wir müssen nicht nur Innovationen, wir müssen auch wettbewerbsfähige Produkte schaffen.
Die Gewerkschaft hält Entlassungen für den falschen Weg und fordert sozialverträgliche Lösungen wie etwa Altersteilzeit.
Jetzt haben wir auch die Erwartungshaltung zu sagen, okay, wir müssen den Turnaround bekommen, aber bitte mit den Beschäftigten.
Die einstige deutsche Vorzeigebranche steckt tief in der Krise. Die heute veröffentlichte vorläufige Jahresbilanz des Verbands VDMA macht höchstens ein bisschen Hoffnung. Die Prognose für 2025, das dritte Jahr mit Produktionsrückgang in Folge. Immerhin, für 2026 rechnet der VDMA erstmals wieder mit einem leichten Wachstum von 1%. Doch die Politik müsse endlich tiefgreifende Reformen umsetzen, solle das nicht mehr als ein kurzes Leuchtfeuer sein.
Wir könnten das sehr, sehr schnell ändern, wenn wir hier mit unserem Steuersystem auf ein wettbewerbsfähiges Niveau kämen, wenn wir hier viel flexibler umgehen könnten mit unseren Arbeitszeiten in unseren oft mittelständisch geprägten Unternehmen, aber auch wenn Bürokratiekosten und Bürokratiebelastung endlich auf ein vertretbares Maß reduziert würden.
Dann nämlich, so die Hoffnung, gäbe es auch wieder mehr finanziellen Spielraum für dringend benötigte Innovationen für die ganze Branche. Und hier in Schwäbisch Hall, wo sie ihre Nische gefunden haben, könnten sie vielleicht noch erfolgreicher sein.
Und wir kommen jetzt erstmal zu weiteren Nachrichten des Tages, und zwar mit dir, Jens.
Das aus weiten Teilen der Wirtschaft kritisierte Lieferkettengesetz der EU wird abgeschwächt. Parlament und Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt. Laut dem Gesetz müssen Unternehmen prüfen, ob ihre Lieferanten die Menschenrechte und den Umweltschutz einhalten. Kritiker beklagen zu viel Bürokratie. Jetzt soll das Gesetz nur noch für Konzerne mit mindestens 5.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro gelten. Bislang lag die Grenze bei 1.000 Beschäftigten und 450 Millionen Euro. Tschechien hat einen neuen Regierungschef. In einer feierlichen Zeremonie wurde Andrej Babiš auf der Prager Burg vereidigt. Er war bereits von 2017 bis 2021 Premierminister Tschechiens und mit seiner eurokritischen Partei ANO Anfang Oktober als Sieger aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Nun geht er eine Koalition mit der rechtsextremen SPD und der rechtsgerichteten Autofahrerpartei ein. Die Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten ist für Journalistinnen und Journalisten riskant. 67 von ihnen sind dieses Jahr entweder von Armeen, Milizen oder kriminellen Organisationen getötet worden. Das teilte die Organisation Reporter ohne Grenzen mit. Am gefährlichsten war der Gaza-Streifen. Dort wurde fast die Hälfte der 67 Reporter getötet. In einem Nationalpark in Bolivien haben Forscherinnen und Forscher einen spektakulären Fund gemacht. Sie entdeckten etwa 16.000 Fußabdrücke von Dinosauriern, eine Art Urzeitautobahn. Die Spuren sind mehr als 60 Millionen Jahre alt und trotzdem gut erhalten. Sie stammen von der Dinosauriergruppe Theropoden, zu der auch der Tyrannosaurus Rex gehört. Forscher sind begeistert über neue Einblicke in das Leben und Verhalten der Tiere. Die deutschen Handballerinnen stehen im Halbfinale der Weltmeisterschaft. In Dortmund besiegte das DHB-Team Brasilien vor mehr als 10.000 Fans klar mit 30:23.
Riesenjubel in Dortmund. Nach dem Sieg über Brasilien geht der Medaillentraum der deutschen Handballerinnen weiter. Sie finden von Anfang an die Lücken in der brasilianischen Hintermannschaft. Viola Leuchter zum 8:3. Doch dann wird's ein bisschen luftiger in der deutschen Abwehr. De Rosa bestraft's und bringt die Brasilianerin wieder ran. Vor der Pause die DHB-Auswahl souverän und trickreich. Nina Engel mit der 17:11 Halbzeitführung vor ausverkaufter Halle in Dortmund. Nach dem Seitenwechsel Brasilien hier und da hinten überfordert. Behrens mit dem 20:12 und der 8-Tore-Führung. Doch knapp 10 Minuten vor dem Ende wird's kurz kribbelig. Brasilien kommt nochmal auf 3 ran. Am Ende aber setzt sich die DHB-Auswahl verdient mit 30:23 durch. Pure Erleichterung und Emotionen. Die deutschen Handballerinnen stehen damit erstmals seit 2007 wieder in einem WM-Halbfinale.
Es wird oft über die gespaltene Gesellschaft diskutiert und die Gründe dafür. Jetzt mal ehrlich, könnten Blumenkübel schuld sein? Diese Begrünungselemente, stellen sie gar eine Gefahr für die Demokratie dar? In einer Gemeinde in Baden-Württemberg wird über diese Fragen gestritten. Es geht um die Kübel des Anstoßes und darum, wer sie warum wo hinstellen darf. Fabian Siegel hat sich mittendrin in Schwanau-Allmannsweier einem Konflikt genähert, der einfach nicht verblühen will.
Wir sind hier wegen dieser Blumenkübel.
Ich weiß nicht, wegen dieser Blumen nichts.
Ich sag da möchte nichts.
Aber warum nicht?
Ja, den Blumenkübel fragen.
Ein paar Blumenkübel sorgen seit Wochen für Ärger in Allmannsweier. Sie standen mal hier, auf dieser Straße. Der Gemeinderat wollte damit den Verkehr beruhigen. Jetzt sind sie weg. Sie haben offenbar dem größten Arbeitgeber im Ort nicht gefallen. Denn die Straße ist die Hauptzufahrtsstraße zu seinem Unternehmen. Firmenchef Martin Herrenknecht hat sie laut Gemeinde und Anwohnern abgeräumt und eine Zeit lang sogar demonstrativ auf seinem Firmengelände aufgestellt. Herrenknecht ist milliardenschwerer Gründer eines weltweit agierenden Tunnelbohrmaschinenherstellers. Manche sagen, Herrenknecht ist Allmannsweier. Von den Anwohnern der Blumenkübelstraße wollen nur wenige reden.
Aber wie finden Sie denn das, dass die Blumenkübel einfach so weggetragen wurden? Das wurde ja vom Gemeinderat beschlossen.
Es ist ja keine Fragbare, ob da überhaupt noch hin wird, reinzugehen können.
Einige Anwohner finden den Akt der Selbstjustiz offenbar gut.
Ich finde es jetzt gut, weil einer mal etwas sagt. Und jetzt diskutieren wir da drüber, natürlich.
Wobei er sich natürlich auch über den Gemeinderat hinweggesetzt hat.
Ja gut, die sind auch nicht allwesend.
Allmannsweier. 1600 Einwohner, der Ortsvorsteher ist in der CDU, genau wie Unternehmer Herrenknecht. Der ist größter Gewerbesteuerzahler, fördert den Kindergarten und bezahlt die Hälfte der Pfarrstelle, damit der Ort seinen evangelischen Pfarrer behalten konnte. Doch die Sache mit den Blumenkübeln geht dann doch einigen zu weit. Aber gerade die trauen sich nicht vor die Kamera. In Gesprächen erzählen sie mehr, Herrenknecht führe sich auf wie ein, Zitat, Dorfscheriff und nehme sich zu viel raus. Ich habe Martin Herrenknecht über Wochen dreimal für ein Interview angefragt. Dreimal hat er abgesagt. Auch der Gemeinderat duckt sich weg. Es hagelt auch hier Absagen auf meine Interviewanfragen.
Persönlich möchte ich mich derzeit zum Thema Blumenkübel nicht äußern. Ich habe große Verantwortung in der Gemeinde Schwanau, da sich unser Familienbetrieb hier befindet. Ich verweise für weitere Fragen gerne an die Schwanauer Hauptverwaltung und die Allmannsweierer Ortsverwaltung.
Weder der Bürgermeister der Gesamtgemeinde Schwanau noch der Ortsvorsteher von Allmannsweier wollen etwas sagen. Letzterer arbeitet übrigens selbst bei Herrenknecht. Ein einziger Gemeinderat will vor die Kamera, Hartmut Lessle, parteiloser Einzelkämpfer. Er sagt, bei allem, was der Firmenchef für den kleinen Ort bisher geleistet habe, diese Aktion geht ihm zu weit.
Am Ende geht es leider ein bisschen um Macht und Ohnmacht. Was würde passieren, wenn man jetzt da zu offen oder zu kritisch ist. Die Angst, was würde passieren, wenn jetzt ein Herr Herrenknecht sagt, wieso noch was? Ich tue einen Teil von der Firma irgendwo hin verlegen. Trotzdem, Hände weg von unseren Institutionen. Da steht noch eins oben drüber.
Der Bürgermeister ruft mich dann plötzlich doch noch an.
Okay. Ich wollte ihn nur noch mal anbieten. Also wenn Sie mögen, wir sind jederzeit bereit, ein Interview mit Ihnen zu machen.
Doch er schickt mir nur eine Mail. Teilt mit, das eigenmächtige Vorgehen habe die Demokratie sicherlich nicht gestärkt. Jedoch entspräche es seinem demokratischen Verständnis, aufeinander zuzugehen. Ob das gelingen kann, passiert ist seit Wochen nichts. Die alten Blumenkübel hat Herrenknecht mittlerweile an die Stadt zurückgegeben. Dafür stehen jetzt neue da, die genauso aussehen. Für manche die nächste Provokation. Und so bleibt bei mir der Eindruck, dass sich in Almansweier eben doch ein Einzelner über die demokratischen Entscheidungen vieler hinwegsetzen kann. Aber nur wenige trauen sich, etwas dagegen zu sagen.
Eigentlich war es gar nicht mal so langwierig, bis aus dem Festhalten eines Moments ein Stück Papier zum Anschauen wurde. In der Dunkelkammer wurde das aber sicherlich mit mehr Spannung erwartet als heutzutage Fotokunst per Smartphone-Klick. Bildschirm berührt, schon ist es passiert. Schneller geht's nicht, aber vielleicht ja besser. Denn seit einer Weile geht der Trend wieder zurück zur analogen Fotografie. Weshalb auch immer mehr junge Menschen wieder zur klassischen Kamera greifen. Gino Eckbars.
Für mich ist das Faszinierende vor allem der Prozess, dass er langsam stattfinden muss. Und dadurch passiert das Fotografieren so viel bewusster.
Man muss schon dieses Belichtungsdreieck verstehen aus ISO, Blende und Verschlusszeit. Das Besondere ist auf jeden Fall, dass man eben nur begrenzt Fotos machen kann.
Für ihre Analogfotos nehmen sich Emmo Lautenbach und Clara Bertlich Zeit. Beide studieren Fotojournalismus an der Hochschule Hannover.
Dass man Momente festhalten kann, das ist für uns irgendwie ja Alltag, weil wir alle ein Handy haben. Aber eigentlich finde ich, das ist was sehr Besonderes. Wenn man eben viel analog fotografiert, dann kann man das auch so ein bisschen mehr üben, das irgendwie wertzuschätzen.
Auch künstlerisch werden Analogkameras geschätzt. Durch viele unterschiedliche Einstellungen per Hand wirkt jedes Foto einzigartig. In der Universität gibt es inzwischen viele Analogfans. Selbst organisiert haben sie deshalb die alten Fotoentwicklungslabore im Keller der Hochschule wiederbelebt. Mit Aufkommen der Digitalfotografie waren die Anfang der 2000er stillgelegt worden.
Es ist auch schön, mit Mitstudierenden hier dann teilweise zusammen zu entwickeln und einfach so ein bisschen abzutauchen. Ohne Handy einfach oder mit ein bisschen Musik und einfach zusammen irgendwie zu entwickeln. Und auch einfach, weil man dann weiß, dass wirklich so vom Film kaufen zum Fotografieren und eben das Entwickeln und Scannen, dass man einfach alles selber gemacht hat.
Analogfotografie boomt aber längst nicht nur unter den Fotografiestudierenden. Im Fotoentwicklungslabor Wegbrot in Hannover kommen Aufträge aus ganz Europa an. Das Familienunternehmen ist eines von wenigen Laboren im Land, in dem sowohl Farb- als auch Schwarz-Weiß-Filme entwickelt werden können. Waren es 2010 noch etwa 10 Filme pro Tag, sind es inzwischen wieder bis zu 150.
Jetzt seit Neuerem ist es halt so, dass wir auch wirklich jüngere Leute haben, die noch zur Schule gehen, also alles vor Abitur, die sagen, ich habe eine Kamera von meinem Opa bekommen, ich habe es auf Social Media gesehen, möchte es auch ausprobieren.
Ein Trend, der auch beim hessischen Kamerahersteller Leica bemerkt wird. Jede fünfte verkaufte Kamera fotografiert mittlerweile analog. 2013 lag der Anteil noch bei unter 1%. In Hannover naht der große Moment. Zum ersten Mal sind die selbstgeschossenen Fotos zu sehen. Noch digital auf dem Bildschirm, später als Abzug auf Papier. Ergebnis eines quasi totgesagten Handwerks, das viele, vor allem junge Menschen, heute wieder begeistert.
Wie schön. Nur ob uns die Wetteraussichten auch begeistern, Thomas? Bitte gib Auskunft.
Ja, also das ist ja im Moment schwierig, weil es ist zwar warm, man friert nicht, das ist ja auch super, aber heute ist der 9. Dezember, Weihnachten rückt näher und heute ist ein guter Tag, denn zum ersten Mal können die Vorhersagemodelle bis Weihnachten versuchen zu gucken. Also ist die Frage, wird es weiße Weihnacht geben oder nicht? Schauen wir uns mal beispielhaft die Temperaturentwicklung für Frankfurt an. Bis Heiligabend. Das ist eine sogenannte Ensemble-Rechnung. Das heißt, 30 Mal rechnet der Computer die Prognose jeweils mit anderen Ausgangssituationen, sodass wir eine gewisse Varianz bekommen. Die weiße Linie ist der Durchschnitt, ist die Null-Grad-Linie. Es bleibt meistens drüber. Also so richtig sieht es nicht nach weißer Weihnacht aus, das muss ich sagen. Auch wenn jetzt eine Kaltfront über Deutschland hinwegzieht. Das ist dieser Wolkenarm, der von Nordwesten reinzieht, aber der bringt halt nur Regen. Davor ist es ruhig, dahinter ist es dann schon wieder ruhig. Wir haben teilweise in Bayern etwas Nebel, ansonsten Sonnenschein, ein bisschen Regen. Und es ist definitiv Regen, denn wenn wir uns selbst die Nachttemperaturen anschauen, dann reden wir, naja, früh morgens direkt am Alpenrand vielleicht mal über minus 1 Grad, aber ansonsten überall plus gerade am Niederrhein das kühlste 12 Grad plus. Am Nachmittag dann 4 Grad im Dauernebel in Niederbayern, aber 15 Grad am Niederrhein und im Breisgau. Es ist warm und es bleibt's auch an den Folgetagen. Es wird trocken, aber es wird einfach nicht winterlich und zwar wohl für länger.
Dass du jetzt die weißen Weihnachten einfach so abmoderierst, ja? Das nehme ich dir so ein bisschen übel. Trotzdem danke, Thomas. Dankeschön. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es weiter mit Sandra Maischberger und natürlich mit ihren Gästen.
Thema dort unter anderem der Reformstau in Deutschland.
Wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Wir würden uns freuen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.